Boah, Simon, in der Vorbereitung zu diesem Podcast, ne? Die erste Frage, wie fühlen wir uns, wie ist die Gefühlslage und so weiter und so fort. Und ich habe dir als allererstes sofort gesagt, ich fühle mich wie ein junger Gott. Und zwar seit Samstagabend, 20.30 Uhr, eher dann so kurz nach 10, als das Spiel Schalke gegen Bochum endlich zu Ende war. Und wir den nächsten Heimsieg eingefahren haben. Aber dazu gleich später mehr. Wir haben noch so viel aufzuarbeiten. Es gibt ein komplett neues Konzept jetzt hier. Der erste Spieltag ist rum, Leute. Wir haben so viele Informationen für euch und das diesmal wirklich in, also da war die Saisonvorbereitung pillepalle gegen. Also wir gehen rein.
Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Und da sind wir auch schon, Simon. Ich überschlage mich hier. Wirklich, es ist immer so, ne? Am ersten Spieltag überschlägt sich alles. Also Favoriten sind keine Favoriten mehr. Hidden Gems haben richtig rasiert. Also es ist wirklich richtig, was passiert am Wochenende. Das kategorisieren wir heute übrigens in einer neuen Struktur ein. Wir haben ganz viele neue Kapitel eingebaut, die uns helfen, den Podcast so ein bisschen zu strukturieren, ja, und mit ein bisschen Mehrwert noch auszustatten. Aber erstmal ganz lockerer, ganz entspannter Plausch jetzt hier. Wie geht's dir? Meine altbekannte Frage.
Ja, also
hat sich nichts geändert.
Soweit ganz gut. Danke der Nachfrage. Aber so als Fußballfan ist die Gefühlslage aktuell in mir drin nicht so rosig, bin ich ehrlich. Würde mir am liebsten wünschen, dass die Saison jetzt gar nicht angefangen hätte. Ich brauche wieder Sommerpause. Aber ja, Spieltag 1 von 34 ist durch. Ich muss in den sauren Apfel beißen und hoffe, dass es Besserungen gibt am Ende des Tunnels.
Sei es Bundesliga-technisch, aber auch Kickbass-technisch. Kickbass-technisch gehen wir gleich nochmal durch. Bundesliga-technisch gehst du höchstwahrscheinlich auf die Performance der Bremer ein. Da werden wir in einer unserer Kategorien gleich sicher nochmal ein bisschen detaillierter darauf eingehen, aber die Gefühlslage ist bei mir wahrscheinlich deutlich besser.
Sag mal Schalke.
Die machen wieder Spaß, wirklich. Ne? Also muss man ganz klar sagen, das ist schon ein Hammer und ich sag mal, Boniface 2.0 wieder erstarkt oder aus der Asche empor, wie Phoenix, unser Brian Lassme, alter Verwalter. Ne? Also das wird der Shootingstar der zweiten Liga, sage ich dir jetzt schon. Wer ist Vanicek? Wer ist, was weiß ich, keine Ahnung, wer da noch alles so rumkreucht und fleucht. Leute, Brian Lassme, Punkt.
Das sieht auch gar nicht so schlecht aus da, gerade die Offensive bei Schalke. Silla ist geblieben, Karaman ist da und wieder fit. Dann hast du jetzt noch einen Brian Lassme, den du von der Bank bringen kannst, der die Spiele entscheidet. Das kann sich sehen lassen, definitiv.
Schon. Eher die Defensive, die sich jetzt sehen lassen kann, ne? Bei 70 Gegentoren in der letzten Saison und jetzt diesen 3 oder 4 Dingern, die wir da bisher kassiert haben in 3 Spielen, ist schon allersehenswert, was da jetzt Muslisch gemacht hat. Aber was noch viel wichtiger ist in der Offensive, wenn du noch einen kreativen Zehner irgendwie da noch reinpackst, so einen hybriden Spieler, der auch vorne drin ein bisschen was erreichen kann, als Schnittstelle zu den offensiven Kräften da, wie Remmert und Silla und Karaman und wie sie alle heißen, also ne, vertikalen Spieler, den brauchst du jetzt bei dem Spielsystem von Muslic, der wirklich sehr pressing-intensiv arbeitet, das sieht man schon. Dann bist du ausgesorgt, das ist alles tutti frutti. Baumann hat es auch schon erwähnt, da wird auf jeden Fall noch was passieren. Das gefällt mir sehr gut, wie Schalke das macht im Moment. Auch die Transfers, die bisher getätigt worden sind, schlagen ein wie eine Bombe. Elfhausi, Rakete, dritte Liga schon gezeigt, was der für eine Lunge hat. 1:1, genauso macht er gerade weiter auf Schalke. Also macht recht Spaß. So.
Ja, Baumann zeigt, dass er so kein Schlechter ist, ne?
Ja, ist so. Schön Ruhe da drin und so. Aber wir sprechen ja hier nicht über Schalke, sondern es geht hier mit dem Fokus erste Bundesliga. Aber mir bleibt ja nichts anderes. Wenn ich über Bundesliga bzw. zweite Bundesliga sprechen darf und Erfolgserlebnisse, dann doch endlich mal wieder über Schalke. So, genug darüber philosophiert, Junge. Erstmal müssen wir ein ganz, ganz fettes Dankeschön aussprechen, ne, bevor wir jetzt gleich einsteigen mit unserer ersten neuen Kategorie. Knapp 600 Bewertungen, die wir bei Spotify schon zu verzeichnen haben. Und heute ist es soweit. Der Gewinner wurde gerade live hier bei uns in der Vorbereitung ausgelost. Da gibt es ja hier so Tools und Apps und so ein Gedöns, ne? Und wir haben ja gesagt, bei mindestens 500 Bewertungen verlosen wir so eine Kickbase-Box im Wert von knapp 100 Euro unter allen Kommentaren dieser Episode mit den 150 Millionen Squad-Builder-Special. Und wir haben einen Sieger, Simon.
Genau, ja, der glückliche Gewinner unserer Kickbase-Box im Wert von ca. 100 Euro ist Luis Müller. Glückwünsche gehen raus. Auf Instagram Luis MLLER02. Der darf sich darüber freuen, die Box gewonnen zu haben. Wir werden dich über das Punktelieferanten.podcast-Profil auf Instagram kontaktieren und dann schicken wir dir die Box zu.
So ist es. Und was haben wir gesagt? Nach der Box ist vor der Box. Die nächste steht an und die wird dann nochmal richtig knallen. Bei 750 Bewertungen gibt es dann schon das nächste Giveaway. Da ist das, was wir jetzt in dieser Box hatten, Pillepalle gegen. Bin ich mal gespannt, wie kreativ wir da werden in der Auslegung dieser Aussage jetzt. Ich hau hier wieder einen Hot-Take nach dem anderen raus. Hier. Oje, oje, oje.
Aber dann werden wir wieder kreativ. Wie viele sich auf die Box jetzt zu 500 Bewertungen gefreut haben. Und die Box bei 750 Bewertungen wird noch mal krasser. Also wirklich anhalten, Bewertung da leisten. Ihr seid sofort im Lostopf. Nichts einfacher als das.
Ja, wird ein Knaller. Und ihr seid nicht nur im Lostopf auf Spotify, sondern ihr seid auch herzlich eingeladen. Wir haben einen Discord-Channel seit dieser Saison. Ne? Den Link haben wir jetzt natürlich auch neu hier in den Shownotes mit integriert, weil das gab es ja vorher noch gar nicht. Eher kommend aus der Community-Liga, die wir jetzt gegründet haben, haben wir jetzt einen Discord-Channel aufgemacht, bei dem natürlich untereinander jetzt kommuniziert wird, aber auch ja, viele Interessierte, die außerhalb dieser Community-Liga mit uns in Kontakt treten wollen oder auch mit anderen Punktelieferanten-Community-Mitgliedern in Kontakt treten wollen, herzlich gerne, ihr seid eingeladen, einfach unten auf diesen Link da klicken und dann seid ihr schon im Discord-Channel, da werden wir über alles Mögliche schnacken, wir sind immer direkt erreichbar, ihr könnt uns Fragen stellen, wir können uns untereinander austauschen, es werden Quellen und Grundlagen für den Podcast hier dort ausgearbeitet und euch Fragen gestellt, wie zum Beispiel zu unserer Fokusspieler-Duell-Challenge und so weiter und so fort. Diese Dinge, die werden dort alle in dem Discord-Channel dann besprochen und freuen wir uns wirklich sehr, wenn ihr dabei sein würdet.
Alle, die Teil dieses Discord-Channels sind, die können diesen Podcast wirklich auch mitgestalten. Sei es durch Umfragen, sei es durch Ideenanregungen, sei es durch Tipps und Kritiken. Also wirklich, ihr seid dann ganz, ganz eng eingebunden. Ihr erfahrt auch alles, was hier rund um den Podcast passiert, dort als erstes. Und also wir würden uns freuen, wenn ihr da einfach joinen würdet. In den Shownotes findet ihr den Link und dann seid ihr sofort drauf und dann könnt ihr euch da mal durch alle Kanäle durchklicken und gucken, was für euch dabei ist. Und auch ganz wichtig zu betonen, dadurch, dass wir ja nur 3 Community-Ligen gründen konnten, es aber zig weitere Interessierte gab. Wenn ihr einer der Interessenten wart und leider keinen Platz bekommen habt, kommt auf den Discord-Channel, da gibt es nämlich einen eigenen Kanal, wo ihr euch direkt schon melden könnt für die nächsten Community-Ligen, also dann seid ihr sofort in unserem Sichtfeld. Wir haben auch einen aus der Community mit Manolo, der jetzt auch hier im Podcast schon mehrfach erwähnt wurde, der sich wirklich um alle Angelegenheiten auf diesem Discord-Channel kümmert. Der hat euch dann da im Blick, der führt Liste. Also dann seid ihr auf jeden Fall für die nächste Saison ganz vorne mit dabei, was Community-Plätze angeht.
Sehr schön. Wie viele Plätze haben wir hier im Podcast, was die Kategorien angeht, Simon? Wir haben 4 altbekannte und neue, also eine neue Mischung, aber insgesamt jetzt 4 neue Kategorien im Podcast und wir steigen direkt mit der ersten ein. Road to Glory. Du hörst es schon, neuer Jingle am Start hier. So hört sich das jetzt an hier mit unseren neuen Kategorien. Road to Glory. Erklär mal, was machen wir denn in dieser Kategorie jetzt die nächsten 33 Spieltage sind es ja dann nur noch.
Ja, wir spielen die Community-Liga. Du in Liga 3, ich in Liga 1. Wir sind wieder heiße Anwärter auf den Titel in der Creator-Liga vielleicht. Und wir haben natürlich auch unsere Punktelieferanten-Challenge wieder am Start, in der wir natürlich auch jeden Spieltag mitspielen. Und wir haben beide auch noch eine eigene Main-Liga, die jetzt mit den ganzen Community- und Creator-Ligen nichts zu tun hat. Aber dort sind ja auch unsere Freunde drin, die sicherlich hier auch mal reinhören. Und genau das wollen wir in Road to Glory alles thematisieren. Also wirklich, wie lief unser Spieltag in all unseren Kickbase-Ligen? Wie haben andere aus der Community abgeschnitten? Wie sieht in der Punktelieferanten-Challenge aus. Das wollen wir wirklich euch damit an die Hand geben, weil das ja auch die breite Masse hier aus der Community sicherlich interessiert, wie es da so abgeht oder wie es da so ausschaut. Und wir wollen euch auch Entwicklungen unserer eigenen Teams präsentieren. Also wen haben wir eingekauft, wen haben wir verkauft, wer hat richtig gepunktet, wer war wirklich super schlecht, wie sieht es transfertechnisch aus, was ist so, was gibt der Markt her, wie können wir unsere Teams verbessern. Das soll alles Teil hier der Road to Glory sein.
Genau. Und das Wichtige ist immer mit einem Mehrwert, dass ihr für euch selber dann auch die Erkenntnisse daraus zieht. Ja, also ist natürlich jetzt kein Dogma, aber so, ich glaube, weil vor allen Dingen auch, weil die Anfragen auch immer, immer intensiver auch in Richtung Content-Creator-Liga jetzt gerade gehen. Wie läuft's denn da? Was machen denn die anderen Kolleginnen und Kollegen, eigentlich nur Kollegen? Da geben wir euch jetzt auch in dieser Kategorie immer wieder einen kleinen Ausblick in diese Richtung. Wir werden das jetzt nicht zu übertrieben jetzt irgendwie 50 Minuten lang nur darüber quatschen, aber so einen kleinen kurzen Abriss, glaube ich, ist gar nicht mal so verkehrt. Zumal jetzt nach dem ersten Spieltag ist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht, zumindest bei mir jetzt zu verzeichnen ist. Ich bin da recht zufrieden mit dem Start.
Ja, schließe ich mich an. Ich eigentlich auch. Also in meinen drei Ligen, die ich gespielt habe jetzt am Wochenende, bin ich grundsätzlich zufrieden. Wahrscheinlich in der Community-Liga am wenigsten zufrieden. Da habe ich am schlechtesten abgespielt. Nee, letzter nicht. Ich bin 12. Okay. Von 15 geworden. Aber ich habe ein sehr, sehr teures Team. Ich konnte es gerade so halten. Das heißt, ich musste auf einigen Positionen Abstriche machen. Und das war mit eingepreist. Also ich wusste schon, dass vielleicht Spieltag 1 und 2 jetzt keine Punktebomben werden. Versuche mich jetzt so ein bisschen in die Länderspielpause zu retten, um da nochmal ordentlich zu managen und dann richtig stark aus der Länderspielpause rauszukommen. Deswegen, wie gesagt, war das eingepreist und da lasse ich mich jetzt noch nicht verrückt machen. Und mit 660 Punkten ist es jetzt auch nicht eine Vollkatastrophe gewesen. Aber geht natürlich besser. Kimmich, der war mein Bester an diesem Spieltag in der Community Liga 1 mit 231 Punkten. Ich habe mir kurz vor Spieltagsbeginn Lemperle geholt im Sturm noch. Der hat es auch geknipst gegen Leverkusen, 176. Dann hatte ich einen Danilo Döki gegen den VfB Stuttgart mit 127. Thiago Tomasch, der eingewechselt wurde beim VfB und das Tor erzielt hat, 95. Mit dem auch eine richtig schöne Marktwertsteigerung schon mitgenommen. Das heißt, den kann ich auch gewinnbringend verkaufen. Dann hatte ich Joe Bellingham, auf den ich ja wirklich
auch noch mal drüber sprechen.
Genau, einen ordentlichen Overpay geleistet habe. Nur 38 Punkte, das war natürlich sehr enttäuschend gegen St. Pauli. Ja, und ansonsten Dahoud nicht gespielt, aber den habe ich gekauft, weil ich so ein bisschen darauf spekuliere, dass er vielleicht noch vor Deadline Day innerhalb der Bundesliga wechselt. Und der steigt zudem aktuell auch. Dann 500.000er Torhüter nicht gespielt. Dann Amos Pieper von Bremen verletzt nicht gespielt, musste ich aufstellen. Dann habe ich Elias Baum, den Rechtsverteidiger von Eintracht Frankfurt, der auch nicht gespielt hat, aber den habe ich mir eingekauft, weil ich auch davon ausgehe, dass der noch innerhalb der Liga verliehen wird bis zum Deadline-Day. Wahrscheinlich nach Bremen oder hoffentlich nach Bremen. Und dann noch ein 500.000er Verteidiger von Hamburg, der keine Minute gesehen hat. Und einer meiner Königstransfers, Willi Orban, gegen den FC Bayern minus 8. Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5... fünf Spieler mit null Punkten gehabt und einen mit Minuspunkten. Und das heißt nur fünf, die gepunktet haben und die haben in Summe 659 Punkte geholt. Ist okay. Und ja, es steckt noch Potenzial drin. Also ich habe noch ein bisschen Geld auf dem Konto. Ich kann noch einige Spieler gewinnbringend verkaufen. Orban wird nächste Woche keine Minuspunkte mehr machen. Baum und Dahoud können vielleicht noch innerhalb der Liga wechseln. Dann habe ich da auch auf jeden Fall Steals gelandet. Ich bin optimistisch, dass das noch wird.
Ja. Okay. Ich bin in der Punktelieferanten-Community-Liga. Ich bin ja freiwillig in der dritten Liga gestartet, auf Platz 3 gelandet, ja, ganz knapp hinter dem zweiten. Ich habe bis gestern noch geführt, da war ich noch Spieltagssieger. Gab es natürlich noch so diese zwei Spiele da, deswegen gab es da noch so leichte Korrekturen. Bin über 1000 Punkte gelandet, so bin ich sehr stolz drauf. Hab Kane im Team, der mir natürlich da schon durch ein gutes Punktepolster hinterlegt hat. Giannoulis getroffen, 158 Punkte. Smith, da dachte ich schon, Miste Piste, ja, mit dem verursachten Elfmeter. Das wird eng. Doch nochmal genetzt, 129 Punkte. Larsson, ganz solide Vorlage, 123 Punkte. Manzambi war ich sehr, sehr zufrieden. Hat man gar nicht auf dem Platz gesehen, aber 111 Punkte. Also schon ordentlich Rohpunkte gesammelt. Ganz toll, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Das waren so meine Grünen. Und dann geht es halt so ein bisschen weiter. Ne? Kassi hat gespielt, aber jetzt ne, gestern nicht so tolle performt. 42 Punkte. Rössing Lelle ist bei mir eigentlich ein Lückenfüller, hat mir für, glaube ich, 1 Million geschossen, hat jetzt schon ordentlich Plus gemacht. 32 Punkte, so war zu lange, er steigt nämlich mit. Gegebenenfalls noch am Wochenende aufstellen im Stadtduell, könnte vielleicht noch motivierend dafür sorgen, dass er noch ein paar Punkte mehr macht. Teller hat mich enttäuscht, 30 Punkte nur. Da überlege ich noch, was ich mache. Ja, und ansonsten Nedeljkovic, Ouedraogo, meine beiden Leipziger. Ouedraogo ein paar Minuten gesehen, minus 9 Punkte gemacht. Ja, und im Tor habe ich Kral, aber das ist ein reiner Lückenfüller. Da muss ich jetzt noch mal gucken, was ich da mache. Worauf ich aber eigentlich hin will, ist unsere Performance in der Content-Creator-Liga. Da können wir ja wirklich recht zufrieden sein mit dem Start. Ne? Du bist aufs Treppchen gekommen, so wie ich das hier gesehen habe jetzt bist, glaube ich, ganz knapp am Treppchen vorbei, ne? Mit 914 Punkten. Und ich bin noch von 6 auf 7 gerutscht mit 870 Punkten, wobei dann 876 auf Platz 6 es dann weitergeht. Erzähl mal ganz kurz zur Content Creator Liga, wie hast du es da erlebt? Und was hast du vor allen Dingen jetzt auch schon am Kader wieder gemacht? Was sind deine Erkenntnisse?
Ja, also mit Platz 4 an diesem Spieltag, 914 Punkten, bin ich mega zufrieden für Spieltag 1.
Alles unter 1000 Punkte ist gut, ne? Vielleicht nochmal da die Info, ne? Wir müssen, wenn wir über 1000 Punkte kommen, einen unserer Top 3 Spieler direkt Montagabend spätestens verkaufen.
Genau. Ich bin tatsächlich auch wirklich mit Abstand am zufriedensten mit meinem Team in der Creator Liga. Weil ich habe da Ulisee gepickt in der ersten Runde, wissen ja die meisten. Dann habe ich aber drumherum wirklich ein sehr solides Team aufbauen können. Also ich habe diesen einen Topstar und dann habe ich wirklich solide Punkte. Ich habe Larsson von Frankfurt, der 123 gemacht hat. Ich habe drei Wolfsburger Stammspieler mit Fischer, Vinny Sousa und Kouliarakis, die solide gepunktet haben. Ich habe so einen Gambit-Spieler mir eingepackt vor ein paar Wochen mit Tom Rothe von Union, der aber auch aktuell Startelf-Spieler ist, hat 80 Punkte gemacht gegen Stuttgart. Ich habe noch Leveling von Stuttgart, der natürlich jetzt nicht so gut performt hat mit 77 Punkten, aber in dem eine ganze Menge Potenzial steckt, gerade auch mit Blick auf die kommenden Matchups. Dann habe ich Seiwald von Leipzig, Stammspieler, gegen Bayern jetzt nicht gut gewesen, aber auch da Blick auf die Zukunft oder in die Zukunft ist der sehr, sehr vielversprechend, denke ich. Mit Poku von Leverkusen habe ich mich so ein bisschen verpokert, dachte, der wäre schon vielleicht einen Ticken weiter.
Schon wieder verkauft, ne?
Genau, habe ich auch schon wieder verkauft. Genau, dann hatte ich noch zwei 500.000er mit Labrovic und Gummis. Und habe mir jetzt schon einen Stürmer geholt, der heute ausgelaufen ist mit Maser von Bayer Leverkusen, weil ich einfach gesehen habe, okay, kommendes Matchup gegen Werder Bremen sieht sehr vielversprechend aus und auf der Stürmerposition hatte ich halt wirklich nur einen 500.000er. Das heißt, da musste ich irgendwas machen. Bin so ein bisschen in der Bredouille, in der du die letzten Jahre gesteckt hast, ohne Stürmer, weil ich... Ja.
Auch dieses Jahr wieder gesteckt habe.
Weil ich Amura verkauft habe. Letzte Woche, da stand er ja kurz vor einem Wechsel zu Benfica Lissabon, war zudem angeschlagen, ist 300.000, 400.000 pro Tag gesunken, das war mir einfach zu heiß, da wollte ich nicht zu viel Marktwert verlieren, wenn der Wechsel dann durchgeht. Jetzt hat sich der Wechsel zerschlagen und er ist wieder fit, er wurde auch eingewechselt jetzt am Wochenende, hat getroffen, aber ich habe ihn halt abgegeben, ich glaube für jeden auch irgendwo verständlich. Habe dementsprechend aber auch ganz gut Geld in den Kader stecken können auf anderen Positionen und wie gesagt, bin jetzt einfach auf der Suche nach einem Stürmer gewesen und probiere es jetzt mit Maser gegen Werder Bremen. Das ist so mein Kader-Update.
Ja. Zu meinem Kader-Update brauche ich erstmal eine Einschätzung von dir. Ich weiß, wir sind auch Konkurrenten, aber jetzt mal aus der neutralen Sicht eines Kickbase-Brothers, ja, du bist ja mein Bro, ja, mein Kickbase-Bro. Ich erkläre dir meine Situation. Ich bin ja jetzt auf Platz 7 gelandet mit 870 grundsoliden Punkten. Gnabry 254 Punkte gemacht. Vasil 11 Meter gehalten. Rakete 5 von 6, ja, wie die er bisher gehalten hat. 167 Punkte. Grimaldo 114. Svensson 109. Groß 103. Und dann bricht es auch schon ab. Dann habe ich Trimmel, den nächstbesten Punkter mit 61 Punkten. Rössing Lelle sind weil auch da, ne, im Sturm mau bisher gewesen, 32 Punkte nur. Dix ist dann doch noch ein bisschen zum Einsatz gekommen, hat direkt in diesen 3 Minuten 27 Punkte gemacht. Ja, und dann war es das dann auch schon. Ne? Metz, den ich erstmal noch als Perspektivspieler drin habe und einen Lückenfüller mit Aronson. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt schon meinen Kader komplett wieder auf links gedreht. A, weil ich jetzt die Chance genutzt habe, Bahoya war auf dem Markt, den habe ich mir mit einem Overpay von, ich glaube, 8 Millionen oder so, habe ich mir den ins Team holen können, da bin ich sehr stolz drauf, den ziehe ich auch durch.
Glückwunsch, auf den habe ich auch geboten.
Ja, ich weiß, auch viele, ne? Pöti auch übrigens, auch ganz knapp nur 1 Million unter mir rausgekommen, also war ich dann doch nicht ganz so offensiv. Ich dachte vielleicht, boah, vielleicht verliere ich hier gerade die Nerven oder so. Aber nee, anscheinend doch nicht, war dann genau richtig. Zumal ich auch keine Stimme hatte, damit Rossinelli, also naja, so. Und ich habe mir Wimmer ins Team geholt. Der kam während des Wochenendes auf den Markt und hat wirklich sehr, sehr gut performt, wie ich meine, ja, in dem Spiel. Er war ja Dreh- und Angelpunkt und hat auch wirklich sehr viele Beteiligungen an den Offensivaktionen gehabt. Und den habe ich auch für einen sehr, sehr günstigen Preis auch geschossen. Damit habe ich nämlich jetzt Trimmel abgegradet. Der ist jetzt raus und ich hatte noch so viel Budget, dass ich damit jetzt quasi einen Wimmer drin habe. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe Barroja jetzt echt overpaid und muss jetzt irgendwie reagieren, dass ich meinen Kader entsprechend so reduziere, dass ich einen von den dicken Dingern da rausknalle. Also entweder ein Groß, weil jetzt die Situation in Dortmund, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, im Mittelfeld jetzt nicht einfacher geworden ist mit den Neuzugängen, die wir da haben. Oder ich überlege allen Ernstes, ein Grimaldo abzugeben, weil für diese fast 40 Millionen, diese 112 Punkte und der Performance, die jetzt Leverkusen gerade dahin legt, weiß ich nicht, ob ich damit jetzt nicht vielleicht noch ein bisschen Budget freimachen kann und dann noch mehr in die Breite jetzt gehen sollte und dafür halt einen Groß behalte. Das ist so die Gemengelage im Moment.
Wie viele Verteidiger hast du aktuell im Kader?
Fokus auf Verteidiger. Ich habe im Moment bei mir 5 Spiele, naja, jetzt mit dem Trimmelabgang, aber mit Metz als Perspektivspieler spiele ich mit einer, jetzt im Moment einer Viererkette. Metz drin, Dix drin, Svensson drin und dann Grimaldo. Und hätte theoretisch noch, ja, Trimmel, ne, den ich jetzt letztendlich als Eintauschobjekt für Wimmer hätte.
Okay, und du bist so circa 20 Millionen minus?
Exakt.
Okay, das heißt, ein Dix-Verkauf alleine würde nicht reichen?
Nee, den habe ich auch gottlos overpaid. Also den will ich auch durchziehen.
Okay, ja, dann würde ich mich für groß entscheiden.
Das ist mein Problem. Ja, ich auch. Also ich bin so bei 80% groß, weil das Thema wird mir zu heiß mittelfristig. A, weil er sowieso nicht mehr der Jüngste ist und B, die haben jetzt so viel an Dichter da in diesem Mittelfeld.
Und Grimaldo gegen Bremen darfst du dir nicht entgehen lassen.
Ja, das ist das Problem. Okay, alles klar. Dann hast du mir das schon mal beantwortet. Herzlichen Dank dafür. Ja, also ich bin grundsolide zufrieden, auch insbesondere mit Gnabry, den ich mir da vor 2 Wochen ja auch schon ins Team geholt habe, weil ich an ihn beliebt habe und auch genau schon erkennen konnte, das Thema, das wird passen mit ihm und dieser
Diamantenauge.
Ja, Kaderdichte, die die Bayern da auch haben. Genau. Habe ich den Baumann gemacht. Den Baumann des Kickbase.
Na, eigentlich bist du doch der Krösche des Kickbase.
Ja, noch besser, ja. Wobei der verkauft lieber, als dass er kauft. Aber da bin ich auch großer Fan von. Ich habe immer ja, gutes Herz für Mitmanager.
Du hast das auf 1000 Metern gegen Wind gerochen mit Gnabry. Den hast du dir ja mit einem kleinen Overpay reingeholt. Der steigt jetzt ja schön, performt sogar noch in den Punkten und dann kannst du den à la Krösche für ordentlich Gewinn weiterverkaufen, an irgendeinen Konkurrenten andrehen.
Die Frage ist, wann, ne? Muss man mal gucken. Wenn der jetzt so die ersten 6, 7 Spieltage so wie letzte Saison gut performt, ist mir das alle Male wert. Ne? Sehr schön. So, neben unseren Liga-Geschehnissen, achso, meine Main-Liga, die habe ich mal eben glatt sowas von rasiert, da bin ich Erster geworden. 1350, ja? Ja, geil. Aber da geht es auch richtig um Kohle. Da bin ich sehr froh drum, dass ich da jetzt schon direkt so gut gestartet bin. Aber gut, da habe ich es irgendwie geschafft. Luis Diaz und Joshua Kimmich im Team zu haben. Also ich frage mich, wie ich das hingekriegt habe.
Aber ja, wir sind auch eine 12er-Runde.
Ich trage mich durch. Ja,
wir und, sind ich 18er Runde. Und ich habe auch Luis Diaz und Harry Kane bekommen.
Haha, geil. Ja. Da können wir uns zurücklehnen, sage ich dir jetzt schon.
Ja.
Grundsätzlich die Info ist ja auch nicht schwer nach dem Spieltag jetzt. Damit kommen wir jetzt auch gleich zur nächsten Kategorie. Wer Münchner im Team hat, Glückwunsch zur Kickbase-Meisterschaft. Ganz klare Nummer.
Ich glaube, ich kann mich aber auch in der Punktelieferanten Championship zurücklehnen, jetzt nach Spieltag 1.
Ja, aber den einen Spieltag, den kannst du gerne mal gewinnen. Das ist nicht das Problem.
Das ist einfach nur Expertise. Und sie wurde vor Anpfiff des ersten Spiels am Freitagabend angekündigt. Denn mit unserem lieben Manolo aus dem Discord haben wir eine WhatsApp-Gruppe und da haben wir uns dann unsere Startaufstellung für die Punktelieferanten-Championship um die Ohren geknallt und natürlich mit flotten Sprüchen, ihr habt keine Chance und guck mal, was ich hier gezaubert habe. Ja, und wer hat Wort gehalten? Natürlich ich. Ich habe euch da wirklich abgehängt, würde ich schon fast sagen. Auf Platz 26 bin ich gelandet mit 1453 Punkten. Manolo auf Platz 42 mit 1391 und du auf Platz 195. Also wirklich, da braucht man schon ein Fernglas, um dich noch irgendwie zu sehen.
Oh, jetzt kenne ich dich ja gar nicht.
Mit 1084.
Das tut mir weh.
Ja, du kannst das ab. Schalke hat gewonnen.
Wenn du so redest.
Dich kann niemand mehr verletzen.
Ich bin diese Saison recht sensibel. Also bitte lass Vorsicht walten mit mir.
Aber das wusste ich ja nicht. Es ist erst Spieltag 1 und das werde ich mir für die kommenden 33 Spieltage...
Nehme dich auseinander, die nächsten 33 Spieltage.
Aber
Challenge
ey,
accepted.
Ein dickes Lob noch oder Credits an Manolo. Der hat in der Community Liga 1 den Spieltagssieg geholt. Also er hat dann doch was gewonnen. Das muss man ihm lassen. Grüße gehen raus.
Ja, und wir rein in die nächste Kategorie. Recap. Recap, Leute. Kennt ihr nur zu gut das Thema aus der vergangenen Saison, dass wir nochmal kurz über den vergangenen Spieltag sprechen und die wichtigsten Erkenntnisse daraus ziehen, um uns dann auf den nächsten Spieltag vorzubereiten. Easy peasy. In diesem Kontext jetzt aber in der neuen Struktur hier, um noch ein bisschen mehr Wert, noch mehr ja, Kickbase-Kontext mit reinbringen. Was bedeutet das denn? Ja, und so ein bisschen auch mehr Statistiken da reinbringen. Und von daher freue ich mich da sehr darauf, jetzt heute schon die neue Recap-Kategorie hier anzukündigen und mal mit den Details anzufangen und damit eigentlich letztendlich auch mit dem Spiel aller Spiele anzufangen. Dem Dosenwerfen am Freitagabend, Simon.
Ey, es war der Hammer.
Hättest du das gedacht, jetzt mal ganz im Ernst?
Nee, auf keinen Fall. Ich habe gedacht, es wird, gerade weil es der Saisonauftakt ist, beide Mannschaften können noch nicht bei 100% sein, sind noch nicht eingespielt. Und man sagt ja immer so schön, ja, am liebsten am Anfang gegen Bayern spielen oder ganz am Ende. Da hat man dann die höchsten Siegchancen gegen sie. Und ich dachte, ey, Leipzig, die neuer Trainer, Kaderbewegung und aber trotzdem eine Top-Truppe da, die können den Bayern echt Probleme bereiten und es kam ja wirklich alles anders. Mhm. Die wurden da überrannt, überrollt, die wurden an die Wand gespielt. Das war ein Klassenunterschied und ich habe echt so ein bisschen Sorge, dass wenn Leipzig schon 6-0 in München unter die Räder kommt, dass wir wirklich so eine Zweiklassengesellschaft haben werden jetzt in der kommenden Saison in der Liga. Dass Bayern da wirklich allen meilenweit enteilt und dann gibt es den Rest.
So wird es sein. Ich gebe dir Brief und Siegel drauf. Das sage ich dir jetzt schon. Den Hot-Tag haue ich raus. Bayern verliert maximal ein einziges Spiel. Maximal.
Ja, also die Befürchtung habe ich auch. Und ich glaube, das ist echt gar nicht so unwahrscheinlich. Nach dem, was sie da gezeigt haben, klar, wenn die Champions League erstmal anfängt, dann werden die Beine was schwerer, dann kommen vielleicht auch mal Verletzungen hinzu. Ne? Das kann natürlich alles passieren, aber...
Passiert bei allen anderen auch.
Ja, genau, passiert bei allen anderen auch, die Champions League spielen oder international vertreten sind. Und das war eine Machtdemonstration. Der FC Bayern, der wird durch die Liga marschieren, aber ganz bequem. Also ich glaube, das war jetzt Part 1 der Meistertour durch die Liga.
Exakt. Lass uns mal ganz kurz diese Meistertour in Zahlen, Daten, Fakten belegen. Lass uns mal durch die drei Hauptprotagonisten, nenne ich sie mal, wenn du dir eigentlich mal vorstellst, eigentlich waren es ja, sind jetzt ja alles da Hauptprotagonisten, ja. Aber die Protagonisten, die uns jetzt ganz besonders ins Auge gefallen sind, wobei ich sagen muss, gleich bei dem dritten Namen, boah, erste Halbzeit, da dachte ich mir, wo springt der denn jetzt alles rum? Naja, fangen wir oben an. Ulis, ja, hört in der alten Saison auf mit einer MVP-Performance, die sich gewaschen hat und fängt am Freitag, als wäre nie was gewesen, genau da wieder an. 2 Tore, 86% angekommene Pässe, 356 Kickpass-Punkte und ein Sofa-Score-Rating von, habe ich glaube ich auch schon lange nicht mehr gesehen, 9,8. Geht weiter. Luis Diaz, Himmelarschenzwirn. Erstes Spiel und ich dachte, in alter Mané-Manier, nix da. Der rasiert auch, braucht keine Anlaufzeit. Tor, 2 Vorlagen, 88% angekommene Pässe, 376 Kickbase-Punkte, auch 9,8 Sofa-Score-Rating. Und den dritten Namen, bitteschön Simon. Und da habe ich gleich mal eine Frage an dich.
Ja, also wenn man sich die Zahlen und Stats von Luis Diaz und von Michael Ulis anschaut, dann wird einem schon schwindelig. Und dann gibt es noch Harry Kane, der einfach mal aus dem Nichts dann einen Hattrick macht und wirklich alles da, was ihm vor die Füße fällt, sofort verwertet. Also der ist mit Abstand der kälteste und beste Stürmer vorm Tor in Europa. Und also wirklich, der macht alles richtig vorm Tor.
Genau, exakt. Guck dir das mal an. Prime Musiala, Mini Gnabry, hinter ihm, dann auf der rechten Seite Olise, auf der linken Seite Luis Diaz und dieser Junge muss einfach nur den Ball nehmen, einmal einen Hacken, einmal links, einmal rechts und das Ding ist drin. Wo soll das denn hingehen? Digga, wirklich, das Thema ist durch.
Das ging in Orban und Lukeba, die ja als die besten Innenverteidiger der Liga gelten oder mit die besten Innenverteidiger. Und wenn die schon so eingedreht werden und schwindelig gespielt werden, wo soll das nur enden? Das ist wirklich eine berechtigte Frage. Ja, Harry Kane, 3 Tore, 427 Kickbase-Punkte, damit Spieltags-MVP geworden, Sofa-Score-Rating, wie soll es anders sein? 10,0, das bestmögliche Rating, Punkt. Ist klar. Und ist natürlich auch ein Stück weit Wasser auf die Mühlen der Person, die gesagt haben, Harry Kane wird dieses Jahr wieder MVP. Ja, er hat auf jeden Fall schon mal gut vorgelegt.
Ja, wobei ich auch sagen muss, in der ersten Halbzeit oder kurz nach der Halbzeitpause, ich hatte meinen WhatsApp-Text schon fertig und hatte den Daumen auf Senden in deine Richtung und wollte dich fragen, was ist mit diesem Kane los? Wo ist der? Der springt irgendwo am eigenen 16er rum, holt sich die Bälle und verteilt die. Ist das jetzt ein neues Spielsystem, eine neue Strategie? Willst du jetzt quasi Kane irgendwo als hybriden Spieler in der Offensive da jetzt einsetzen und eher die beiden Außen hier, Ulis und Luis Diaz, nach vorne schicken oder eher so ein Luis Diaz als klassischen Neuner dann ja jetzt positionieren. So sah das ja teilweise auch aus. Ja. Was ist denn da auf einmal mit dem Kane? Der war ja fast komplett verschwunden von der Bildfläche da. Keine oder sehr, sehr wenig Torchancen, wie man ihn kennt, als klassischen Neuner da vorne drin, wartend, dass der Ball kommt und dann einfach so, was er letztendlich in der zweiten Halbzeit mit der Metrik ja auch gemacht hat. Wahrscheinlich braucht er erstmal ein paar Minuten, ne? Bis er dann in der ersten Halbzeit wieder auf Touren gekommen ist, ne? Weil in der zweiten Halbzeit hat er ja gezeigt, was er kann und was er machen wird.
Ja, also Harry Kane ist einfach ein Phänomen. Der kann so gut kicken. Der ist halt eben nicht nur der Vollstrecker vorne im Strafraum, der einfach die Rübe hinhält oder einen Fuß reinhält. Nein, der ist auch der Stürmer, der sich fallen lässt, der die Bälle fordert, der auch Bälle verteilt. Er hatte in der ersten Halbzeit einen Traumpass auf Konrad Leimer aus dem Halbfeld auf den einlaufenden Conny Leimer, wirklich maßgeschneidert in den Fuß geschnibbelt den Ball. Also der kann auch richtig geil als Spielgestalter performen und ich glaube, in der Abwesenheit von Musiala ist das auch so ein bisschen seine Aufgabe, dass er auch wirklich sich in den Zehnerraum fallen lässt und dort auch so ein bisschen kreiert und gestaltet für seine Mitspieler. Und in Halbzeit 1 war es dann halt einfach so, dass er ein bisschen gestalterisch mehr tätig war und dass es dann so ein bisschen die Luis Diaz, Serge Gnabry und Michael Ulis Show war.
Ja,
ja und dann in Halbzeit 2 war dann so, ey, Kinder, ne? Hier ist genau Schluss mit Kindergeburtstag, jetzt kommt Fatih, jetzt leg mir mal die Bälle auf dem Silbertablett hin und ich mach dann hier mal 3 Butzen, damit hier auch in der Hierarchie alles geklärt ist. Also, Boss-Move schlechthin, einfach ein grandioses Spiel von ihm. Nicht nur spielerisch, sondern einfach auch als Goalgetter wieder 1A spitzenmäßig performt.
Dann denkst du dir, ja, also besser kann dieser Spieltag nicht mehr sein, ja. Freitagsspiel, Flutlicht, Bayern zerlegen die Leipziger. Da geht's dann weiter in Frankfurt.
Wobei das mehr sprechen? Zu erwarten
willst
war.
Willst du es? Ja, willst du? Ja, genau. Ja, wobei, also im Pokal haben sie ja eigentlich ganz gut performt, ne? Hast du ja auch selber dann nochmal gesagt im Podcast mit André Albers, ne? Dass du da gar nicht so negativ eingestellt warst. Aber ja, ich meine, alleine schon durch die Personaldecke, die Bremen da ja momentan vorzuweisen hat, das ist erübrigt sich, ja.
Und die Leistung im Pokal war solide.
Solide,
dann,
ja.
Dann kam die Gelb-Rote und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Aber du hast dann halt auch in dieser einen Woche im Vergleich zum Pokalspiel hast du 2 Außenverteidiger verloren, verletzungsbedingt, mit Wöber und Demann. Beide Linksverteidiger ausgefallen und du hast in dieser Woche deinen Stammkeeper Michael Zetterer verkauft. Das heißt, im Vergleich zum Pokalspiel, wo du ja auch verloren hast, ist dein Kader noch mal schwächer geworden und dann musstest du zu einem Team, das Champions League spielt und komplett frisch ist und aus dem Vollen schöpfen kann. Also es war wirklich eine Niederlage mit Ansage, auch in der Höhe. Ich meine, als wir letzte Woche mit André Albers die Prognose aufgenommen haben, habe ich ja auch gesagt, ey, wir fangen uns in Frankfurt 4 Dinger. Und so ist es gekommen. Also es war wirklich anders als das Leipzig-Bayern-Spiel schon so zu erwarten, auch in der Höhe. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Frankfurt es natürlich auch überragend gemacht hat. Und speziell 2, 3 Spieler sind da hervorzuheben. Allen voran natürlich Can Usun mit seinen...
Mini-Mamusch.
Ja, echt. Hat so ein bisschen an Mamusch Prime da bei Eintracht Frankfurt erinnert. 1 Tor, 2 Vorlagen, 5 von 8 Zweikämpfe gewonnen. Also ich wusste gar nicht, dass der auch so robust ist in den Zweikämpfen. 324 Kickbase-Punkte, Sofa-Score-Rating, so wie Harry Kane, eine 10-0. Besser geht's nicht. Also wirklich eine Sahne-Performance.
Ja. Und Etikette 2.0 ist der zweite Name, den wir auf dem Schirm haben. Und den ich ja jetzt glücklicherweise in der Content-Creator-Liga schießen durfte. Bahoya, auch absolut starke Leistung. Ne? 2 Tore, 90% angekommene Pässe, 302 Kickbase-Punkte und Sofa-Score-Rating von 9,7. Haben wir da wirklich so ein neues Traumduo gefunden, à la Mamouche-Ektike? Oder ist das alles nur so eintagsfliegenmäßig, jetzt vielleicht nochmal bis zur Länderspielpause, gute Performance, weil die Gegner nun mal auch wirklich sehr gelegen sind und dann hat sich das auch schon wieder...
Das ist die Frage, die es gilt zu beantworten. Und ich glaube, dafür müssen wir halt wirklich jetzt nicht wild rumspekulieren, sondern das müssen wir auf uns zukommen lassen, wirklich von Spiel zu Spiel gucken. Und wenn die nach 3, 4, 5 Spieltagen immer noch auf dieser Welle schwimmen, dann können wir, glaube ich, sagen, Eintagsfliege war es auf keinen Fall. Das sind die 9 Durchstarter, wie wir sie in den letzten Jahren mit Stiller, mit Tom Bischoff und noch anderen Namen hatten. Ja, also ich glaube irgendwie an Can Usun. Ich habe jetzt gegen Bremen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht der Gradmesser ist, aber ich habe gegen Bremen genügend gesehen, um zu sagen, der wird auf jeden Fall eine auffällige Kickbase- und Bundesliga-Saison spielen. Vielleicht nicht immer perfekt und der wird auch mal rausrotieren in englischen Wochen. Der wird auch mal 2, 3 Spiele haben, wo er nicht gut punktet. Aber ich glaube, er wird die ganze Saison über, sofern er verletzungsfrei bleibt, sehr relevant bleiben.
So wie alle anderen Offensiven der Frankfurter, wie wir es schon in der XXL-Bundesliga-Transfer-Episode mit Mats von Create Football vor wenigen Wochen ja auch schon announced haben, das wird wirklich eine Top-Performance, die Frankfurter da hinlegen. Ja, bleibe ich auch bei und ich believe da genauso wie du in diese Durchstarter da vorne drin, in Usun, in Bahoya, Larsson auch ein bombastisches Spiel hingelegt, ja, haben wir gerade gesagt und gesehen, wie viele Punkte er gemacht hat, in der Vorstellung unserer Content-Creator und Community-League-Teams. Da habe ich ihn ja, das wird spaßig mit den Frankfurtern. Den rechne ich wirklich sehr, sehr viele Punkte zu.
Auch Chaibi also auf der 8 scheint sich jetzt aktuell erstmal festgespielt zu haben.
Und Klar, ich sag dir auch, wenn der kommt, ich schwör's dir, auch da muss erstmal Chaibi bezwungen werden.
Genau, darauf wollte ich nämlich auch zu sprechen kommen. Selbst wenn Skiri jetzt wieder zurückkommt, glaube ich, dass Chaibi erstmal weiter spielen wird. Zumindest mal jetzt am kommenden Spieltag. Dann ist ja sowieso erstmal Länderspielpause, dann sortiert sich nochmal alles neu und da muss man gucken, wie weit ist Skiri wirklich. Dann fangen auch die englischen Wochen mit Champions League und Co. an. Ja. Dann wird es dann zur Rotation kommen, aber für den nächsten Spieltag Chaibi und Larsson definitiv wieder die Doppel-6, Doppel-8.
Ja. Kurze Frage in diesem Kontext. Was hältst du von Burkhardts Performance, 54 Punkte nur gemacht jetzt an einem Spieltag und du siehst ja, was für ein Potenzial alle anderen hatten und der hat ja jetzt auch 70 Minuten gespielt. Ne? Also Bahoya wurde ja auch ausgewechselt. Ist der jetzt der Verlierer dieser ganzen Geschichte da oder ist das auch so ein Thema, was man erst noch beobachten müsste?
Ja, die Zweifel, die man an ihm hatte, an seiner Kickbase-Relevanz, die wurden definitiv jetzt schon mal untermalt. Vielleicht jetzt noch nicht vollends bestätigt. Nach einem Spiel kann man das jetzt schwer sagen. Aber wenn seine Mannschaft gerade offensiv so überlegen ist, 4 Tore schießt und er an keinem dieser Tore in 70 Minuten direkt beteiligt ist, dann ist das natürlich auf den ersten Blick schwach. Klar kann man jetzt auch realtaktisch argumentieren, er hat viel fürs Team gemacht und viel gearbeitet, hat vielleicht auch Räume geschaffen für eben Bahoya, für Usun, dass die überhaupt treffen konnten und scoren konnten, aber das taucht alles nicht in Kickbase auf, ne? Das ist halt das Problem. Und ich fühle mich auf jeden Fall in meiner Sache bestätigt, dass ich gesagt habe, für den Marktwert, den er einfach inne hat mit 33 Millionen, glaube ich, ne, ist der mir einfach viel zu teuer, weil er ist scorerabhängig und wenn die ausbleiben, dann holt er halt keine Punkte. Und die bleiben jetzt sogar aus bei vier eigenen geschossenen Toren seiner Mannschaft. Mhm. Das ist schwierig. Ich habe jetzt auch in der Main-Liga einen Konkurrenten, der ihn jetzt am Wochenende gekauft hat. Und der hat sogar noch 7 Millionen oben draufgelegt. Der hat den für 40 Millionen gekauft. Mir ist fast schwindelig geworden. Ich habe mir gedacht, so was? Allein sein normaler Marktwert ist mir eigentlich schon viel zu hoch. Und du packst auch noch 7 Millionen Overpay oben drauf. Ja, gut, soll er mal machen.
Wollte ich gerade sagen, ich hätte mir eine Pizza in den Ofen geschoben.
Also ich glaube, ich würde ihm jetzt das Spiel gegen Hoffenheim an Spieltag 2 würde ich ihm noch geben. Aber wenn der da keinen grünen Balken holt, bin ich jetzt schon so weit, dass ich sage, in der Länderspielpause verkaufen und in die Breite des Kaders stecken. Oder irgendeinen Transfer noch verpflichten, der dann auf den Markt gespielt wird, der jetzt vielleicht noch bis zum Deadline-Day in die Bundesliga kommt. Vielleicht gibt es da ja noch sowas, so einen geilen Zehner bei RB Leipzig mit Harvey Elliott oder andere Spieler, die vielleicht noch heiß werden. Chukwu Emeka zum Beispiel, zu dem kommen wir gleich auch noch. Das würde ich mir ernsthaft überlegen, ob ich nicht so einen Burkhardt direkt wieder loswerden würde.
Kommen wir von der Nicht-Eintagsfliege Frankfurt zum nächsten Überraschungsteam des vergangenen ersten Spieltags. Und André Albers hat da zwei Predictions rausgehauen. Die erste, kauft euch keine Defensivspieler der Augsburger. Was passiert? Maxima 222 Punkte. Wolf, Alter, wo kommt der denn her? 199 Punkte. Sandro Wagner on fire. Ist am Kochen bis zum geht nicht mehr. Was war da los? Erster Punkt. Und die zweite Prediction, diesmal hat er recht gehabt. André Albers predicted im letzten Podcast, Union ärgert Stuttgart. Was ist passiert? Renault, Digga, was war das für ein Spiel, Alter? 200 Punkte, ja, für einen Torwart. Das ist der Hammer. Oder 201, glaube ich, waren es, ne? Für einen Torwart. Sofa-Score-Rating 8,4. Wer war noch die Überraschung? Unser Ex-Paderborner Ilias Ansa hat dann noch ganz nett seinen Papa gegrüßt und seine Mama direkt nach dem Spiel angerufen. Super sympathisch. Viele Grüße gehen raus an diesen Jungen. Der wird uns noch so Spaß machen. Ich schwör's dir. 256 Kickbase-Punkte. Direkt Doppelpack, ja, im ersten Spiel. Wunderbar. Score von 9,3 bei Sofascore. Also easy peasy. Die Unioner, Fragezeichen, Eintagsfliege. Was war mit den Stuttgartern los? Und was war das für ein Spiel da, Augsburg?
Ja, das ist wirklich ein Spiel, eine Performance, die ich wirklich nicht zu hoch hängen möchte, denn da ist wirklich alles zum richtigen Zeitpunkt für den FC Augsburg gelaufen. Das hat angefangen mit diesem knappen Abseitstor vom SC Freiburg, das aberkannt wurde, natürlich zu Recht, weil Abseits, aber dann 5 Minuten später trifft Giannoulis zum 1:0. Der Ball kullert durch den 16er, ein Freiburger schlägt ein Luftloch, Giannoulis schießt drauf, der wird dann noch abgefälscht und geht rein. Also wirklich eine ganze Menge Glück beim 1:0. Dann das 2:0 ist ein Standard, ein Eckentor. Ist jetzt ja auch nicht traumhaft rausgespielt, sondern ist Ecke rein, Kopfball, bumm, dann steht es 2:0 und das 3:0 war dann ein individueller Fehler von Erin Dingci, der da als Absicherung nach eigener Ecke den Ball verliert und Wolf hat dann freie Bahn und läuft alleine auf den Torwart zu und trifft zum 3:0. Also da ist wirklich alles für den FC Augsburg gelaufen und deswegen möchte ich jetzt nicht davon sprechen und sagen, ey, der FC Augsburg ist unser Go-To-Team für die Saison. Die werden unter Sandro Wagner hochattraktiven Kickbase und Offensivfußball spielen, sondern okay, Spieltag 1, da ist alles für sie gelaufen. Jetzt müssen wir aber erstmal abwarten, ob sie das auch nachhaltig so fortführen können. Jetzt kommt ja schon das erste Problem am kommenden Spieltag. Da geht es nämlich gegen den FC Bayern. Da gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das nicht nochmal so passieren wird wie jetzt in Freiburg. Aber ey, 3 Punkte sind beim FC Augsburg auf dem Konto. Die Stimmung ist gut. Und ja, entgegen der Meinung von André Albers, dass man auf Defensivspieler beim FC Augsburg nicht setzen sollte, haben viele Defensivspieler beim FC Augsburg krass performt, weil Maxima mit seinem Tor über 200 Punkte, Wolf als Außenverteidiger getroffen, Jakic als zentraler Sechser auch richtig gut performt. Aber ja, ist wahrscheinlich eher eine Eintagsfliege, als das jetzt bei Frankfurt war.
Viel mehr Substanz, fand ich, konnte man dann bei den Unionern feststellen, oder?
Ja, auch so typisch auch Union, typisch Baumgart gewesen. Ne? So ein bisschen mit minimalistischen Mitteln viel rausgeholt, viele lange Bälle wieder nach vorne gekloppt. So ist ja auch das erste Tor entstanden. Ne? 80 Meter Schlag von Renault hinten raus, dann irgendwie dreimal Kopfball-Ping-Pong und der landet dann bei Ansa vor die Füße und der zieht einfach mal aus 20 Metern drauf und der geht gegen Innenpfosten rein. Also auch da in der Entstehung wenig Kreativität drin gewesen, wenig Spielfluss drin gewesen und eine ganze Menge Glück. Aber das brauchst du natürlich im Fußball bekanntermaßen auch. Ja, aber Ilias Ansa, du hast eben schon angesprochen, mit seinem Doppelpack, so ein bisschen aus dem Nichts. Ne? Den hatte irgendwie so gut wie keiner auf dem Zettel, weil er jetzt auch, glaube ich, in der Vorbereitung jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat. Das heißt, man war sich nicht mal sicher, ob er jetzt am ersten Spieltag direkt starten würde. Er hat, glaube ich, seine Startelf-Nominierung mit seinem Doppelpack mehr als gerechtfertigt. Und ich glaube, da ist jetzt ein interessanter Offensivspieler in Kickbase herangewachsen.
Sehe ich genauso. Der natürlich auch Richtung Rohpunkte eine ganze Menge machen kann. Ne? Also gerade bei so einem Team, auch da wieder bleibt abzuwarten. Ja, Stuttgart ist jetzt keine Laufkundschaft. Die hatten wahrscheinlich auch einen echt Scheißtag. Ja? Zumal ich auch so ein, Dennis Undaff auch für die Punktelieferanten-Challenge ganz oben auf dem Zettel hatte. Ja? Den habe ich da vorne reingestellt, weil ich mir dann doch deutlich mehr erhofft hatte. Abhaken. Das wird jetzt,
Aber zu Stuttgarts Verteidigung, die haben zweimal Aluminium getroffen, Renault, was auch sein Sofascore-Rating von 8,4 besagt, war unüberwindbar, der hat alles rausgefischt, war auch wirklich dann der Keeper des Spieltags, auch 200 Kickbase-Punkte trotz eines Gegentores sprechen auch Bände, also der war wirklich unüberwindbar da hinten drin, hatte 8 Arme, hat alles rausgefischt. Er war wieder auch eine ganze Menge Pech dabei beim VfB Stuttgart. Erkennt man so ein bisschen System auch dahinter. In der letzten Saison war das auch häufig so, wirklich besser gespielt, viele Torchancen gehabt, aber dann hinten raus trotzdem verloren. Ja, darf sich natürlich jetzt nicht so festigen, aber ich würde mir da jetzt noch nicht allzu große Sorgen machen, dass ich jetzt sage, okay, alle Stuttgarter sofort wieder loswerden, die werden eine Grützensaison spielen. Im Gegenteil, ich glaube, ich würde fast sogar noch an ihnen festhalten und sagen, mit Blick aufs kommende Wochenende definitiv weiter auf Stuttgarter setzen.
Honorable Mentions eben schnell noch, Köln gewinnt in Mainz, ja, auch das hast du insbesondere auch so predicted im letzten Podcast, ne, auch die Einwechselspieler bei Köln, super interessant und wichtig, hier so ein Waldschmidt, Ache, Elmala, den du ja auch voll im Fokus hattest, alle super performt, fand ich richtig, richtig stark und dann natürlich Hoffenheim gewinnt in Leverkusen, auch das, ey, wirklich, meinen ganz großen Respekt, auch deine Prediction in diese Richtung, ich weiß es noch, so gesagt hast, da könnte definitiv was drin sein für Hoffenheim. Und siehe da, war es auch. Und beide Stürmer, so wie du gesagt hast, treffen. Aslani 194 Punkte, ne? Und Lemperle, den ich auch in meiner privaten Liga habe, den wollte ich eigentlich noch verkaufen. Und dann haben mich alle ausgelacht und gesagt, ich brauche einen Stürmer, der trifft. Am Ende habe ich dann nur einen Screenshot von seinen Punkten in die Gruppe gestellt. Und ein ganz breit grinsendes Smiley. Punkt. Den behalte ich. Lass mal ganz kurz noch zu Hoffenheim. Das war schon ein Ausrufezeichen in Richtung Leverkusen, ne?
Ja, und das war wirklich auch ein verdienter Sieg. Sie sind ja früh in Rückstand geraten, ne? Glaube ich, das erste Tor der Konferenz sogar. Ja. Kwanza auf Vorlage von Grimaldo. Und dann dachte ich, okay, Leverkusen macht wieder Leverkusen-Sachen und gewinnt das Ding souverän. Aber ey, Hoffenheim hat sofort zurückgeschlagen. Hier dieser Touré ja auch mit einem Assist zum 1:1 von Aslani. Aslani mit einem schönen Abschluss. Lemperle hat sich in alles reingehauen, auch ein schönes Tor erzielt. Also die Stürmer da vorne, die scheinen zu funktionieren. Und das sind beides Stürmer, die letztes Jahr zweite Liga gespielt haben. Sieht man mal, was die wirklich für eine Qualität auch haben. Und wenn die gute Mitspieler um sich herum haben, wie die dann auch aufblühen können. Also bei Aslani mache ich mir mal überhaupt keine Sorgen, dass der in der Bundesliga Fuß fassen wird. Lemperle hat jetzt auch wirklich ein gutes Spiel gezeigt. Jetzt muss man gucken, wie sich das so ein bisschen entwickelt, weil jetzt nach dem Leverkusen-Spiel gibt es so ein paar Verletzungssorgen bei Hoffenheim mit Machida, dem neuen Innenverteidiger, den ich ja auch immer die letzten Wochen in den Himmel gelobt habe, mit einem Kreuzbandriss fällt jetzt aus. Dann der Sechser im Mittelfeld, Burger, musste auch zur Halbzeit verletzt ausgewechselt werden, wird jetzt auch vorerst fehlen. Also da wird Hoffenheim auf dem Transfermarkt jetzt nochmal tätig werden müssen. Und wir müssen gucken, wie sich das jetzt so personaltechnisch dann verhält, auch mit Blick aufs kommende Wochenende. Zu Köln möchte ich noch einen Satz verlieren, und zwar hat Kwasniok betont, dass für ihn die Mannschaft nicht nur aus den 11 Startelfspielern besteht, sondern auch die Einwechselspieler bei ihm eine sehr, sehr große Rolle spielen und wirklich eine sehr, sehr hohe Bedeutung haben. Denn seine Spielphilosophie ist, 70 Minuten lang soll die Startelf den Gegner zermürben und müde machen. Und dann möchte er von der Bank Qualität bringen für die letzten 20, 30 Minuten. Und die sollen das Spiel entscheiden. Also höre ich daraus auch für mich als Kickbase-Manager, ey, ich mach mich nicht verrückt, wenn ein Waldschmidt auf der Bank sitzt, wenn ein Elmala auf der Bank sitzt oder ein Ragnar Ache. Die kommen alle rein nach 60, 70 Minuten und können dann nochmal mit Volldampf das, was Kwasniok ihnen mit an die Hand gibt, umsetzen und die Spiele hinten raus entscheiden und die Scorer machen. Und so war es ja auch. Ache hat sich gut reingeworfen bis zu seiner Verletzung und Waldschmidt hat den entscheidenden Assist gegeben zum 1-0-Siegtreffer. Also, und auch einen grünen Balken geholt. Ja, vielleicht geht das auf und man kann so einen Elmala sich auch mal als Filler oder so einen Waldschmidt als Filler holen.
Kannst du gegen Mainz und die Teams, die da unten jetzt in der zweiten Tabellenhälfte.
Klar, immer gegnerabhängig. Machen, ne?
Exakt, genau. Okay. Gut, ein sehr detailliertes, sehr informatives, meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach, Recap. Und dann gehen wir mal weiter und gehen in die nächste Kategorie, die wir alle kennen.
Go to.
Alle kennen es. Jetzt bereiten wir uns auf den kommenden Spieltag vor, Leute. Aber diesmal anders. Ja, wir haben natürlich wieder unser altbewährtes Matchup-Ranking. Aber das gehen wir jetzt im Schnelldurchlauf eben fix durch. Denn wir wollen euch eher natürlich, eher mehr so den Fokus auf Spieler geben, auf wen ihr da jetzt auch gehen solltet gegebenenfalls und wen man dann gegebenenfalls auch schon mal in weiser Voraussicht auf Go-To, ja, nicht nur für den nächsten Spieltag, sondern auch über den nächsten Spieltag hinaus schon mal im Petto haben sollte, im Blick haben sollte, gerade so bezüglich der Länderspielpause. Ne? Also wir machen jetzt aus einem Top-3-Ranking ein Top-6-Ranking und fangen mal ganz unten an, lieber Simon. Platz 6 haben wir gesagt, Wolfsburg, Ball gegen Mainz. Platz 5 Dortmund, weil gegen Union. Und Platz 4 die Bayern, weil gegen Augsburg. Und jetzt bin ich mal gespannt auf unsere Top 3 gleich. Die Leute denken, wir sind total Banane in der Birne. Warum haben wir die Bayern nicht auf Platz 1? Aber dazu gleich. Lass uns mal 4, 5 und 6 paar Worte zu verlieren.
Also Wolfsburg halte ich für sehr interessant, weil Mainz zum einen Personalprobleme hat und die sind einfach jetzt schon überladen auch mit den Spielen. Die haben jetzt am Donnerstag das entscheidende Rückspiel gegen Trondheim um die Conference League Qualifikation und da stehen sie auch mit dem Rücken zur Wand. Also sie haben ja das Hinspiel in Trondheim 2-1 verloren und müssen halt jetzt im Rückspiel gewinnen und alles in die Waagschale werfen, damit sie sich noch für die Conference League qualifizieren und daran teilnehmen können. Und das spielt Wolfsburg in die Karten, weil Mainz wird müde sein, Mainz wird Körner lassen und Wolfsburg hat jetzt eine ganze Woche, um sich ganz entspannt auf dieses Mainz-Spiel vorzubereiten. Und ich glaube, dass Wolfsburg das ziehen wird am Ende. Und da gibt es einige interessante Spieler, speziell auch in der Offensive, auf die ich definitiv gehen würde, wenn ich die Gelegenheit habe, solche Wolfsburger Offensivspieler jetzt über den Markt noch bis zum Wochenende ins Team zu holen, dann definitiv machen. Du hast jetzt angefangen mit Wimmer. Amura kann man vielleicht, muss man natürlich im Blick behalten. Wechselt der jetzt noch oder so? Gibt es da wieder heiße Gerüchte? Wenn nicht, ist der sicherlich auch interessant. Du hast einen Pejinovic, vielleicht kriegt der nochmal einen Startelf-Einsatz. Du hast einen Skov Olsen, der auch getroffen hat gegen Heidenheim, der ist super interessant. Maier auf A10, den kann man sich auch mal einpacken. Also Wolfsburg sollte gegen Mainz auf jeden Fall gute Karten haben, das Spiel für sich zu entscheiden.
Sehr gut. Dann haben wir ja gesagt, die Dortmunder gegen Union zu Hause, endlich, erstes Heimspiel in der neuen Saison. Da gibt es die Reaktion auf dieses sehr, sehr enttäuschende Unentschieden der Dortmunder. Ne?
Denke ich auch. Und die letzten Jahre meine ich mich erinnern zu können, dass Dortmund zu Hause gegen Union echt immer gewonnen hat und auch viele Tore geschossen hat. Also ich glaube, mit der gelben Wand im Rücken, das wird was geben. Ja, Bayern auf der 4. Habe ich jetzt einfach mit reingenommen. Natürlich gehören die grundsätzlich auf die 1, gerade auch nach der Performance gegen Leipzig, sollte jedem klar sein, aber wir wollen ja hier auch nicht immer das ganz Offensichtliche nennen. Ich meine, jedem Kickbase-Manager da draußen, der diesen Podcast gerade hört, sollte bewusst sein, dass der FC Bayern die heißeste Aktie in Kickbase ist. Braucht man nicht immer gesondert hervorheben, aber klar, sind die auch sehr, sehr interessant gegen Augsburg. Deswegen einfach mal der Vollständigkeit halber mit auf die Liste genommen, aber müssen wir jetzt nicht intensiver drauf eingehen.
Genau. Ja, unsere ersten drei in dem Ranking. Wir fangen mal an. Platz 3 Frankfurt. Spielen dann gegen Hoffenheim. Warum haben wir jetzt gesehen? Darum stehen sie auf Platz 3. Auf Platz 2 die Leipziger gegen Heidenheim. Das gibt ein Schützenfest, bin ich der festen Überzeugung. Und auf Platz 1. Sag du.
Ja, klar, Leverkusen gegen Bremen. Also Punkt. Bremen ist mit dem Kader, so wie er aktuell da bereitsteht, mit den ganzen Verletzten, die Bremen hat, einfach nicht konkurrenzfähig in der Bundesliga. Das muss man ganz klar so festhalten. Und schon mal gar nicht, wenn es gegen Champions-League-Teams geht. Das haben wir jetzt gegen Frankfurt gesehen. Das war ja irgendwie zwischen den 16ern konnte Bremen dann noch phasenweise ganz gut gegenhalten und mitspielen. Aber dann im eigenen hinteren Drittel, wenn dann die Offensivpower von Frankfurt auf sie zukam, da konnten sie gar nichts machen, was ja auch die vier Tore untermalen. Und im eigenen Angriffsdrittel war es auch sehr, sehr mau. Klar, Jimma hatte da diesen einen guten Moment mit dem schönen Dribbling und dem guten Abschluss, aber viel mehr Torchancen hatte Bremen halt auch nicht. Und Leverkusen hat jetzt verloren, Leverkusen ist im Umbruch, viel Kaderbewegung drin, viele Fragezeichen, aber dennoch ist da eine hohe Bundesliga-Qualität zu sehen und egal, wer da schlussendlich in der Startelf stehen wird, ich glaube, dass Bremen dem nichts entgegenzusetzen hat.
Nach Spieltag 2 direkt die erste Länderspielpause. Heißt für uns Kickbase-Managerinnen und Manager, Augen auf! Leute, jetzt schon mal vormanagen und da haben wir euch ein paar Empfehlungen mitgebracht, wen ihr jetzt schon mal in weiser Voraussicht, ja, Richtung Spieltag 3 nach der Länderspielpause im Auge haben solltet. Wir haben ja jetzt schon über die Wolfsburger kurz gesprochen, hast schon ein paar Namen genannt, denn die spielen nach der Länderspielpause gegen Köln. Ja, Skofosen, Amora, wenn er bleibt, Fischer, Arnold, Wimmer, Meier, alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, der Wolfsburger einpacken, was geht. Dann, wir haben gerade gesprochen, die Leverkusener spielen gegen die Bremer. Dann, Spieltag 3, spielen die Gladbacher gegen Bremen. Wen haben wir denn da? Wen sollen wir denn da schön einpacken? Kann ich meinen Dix behalten? Ja, ne?
Ja, ich denke, wenn der bei 100% ist, dann sollte der gesetzte Innenverteidiger sein in Gladbach. Das mit Kia Rudia ist ja dann immer nur so die Ausnahme und der Backup, ja, falls halt dann so ein LVD oder halt eben Dix ausfallen. Da mache ich mir auch keine Sorgen. Also Dix ist definitiv eine sehr interessante Aktie in Gladbach, ja. Und speziell dann auch in der Länderspielpause mit Blick auf den 3. Spieltag, weil es halt eben gegen Bremen geht. Ich glaube, also Bremen wird transfertechnisch jetzt bis zum Deadline-Day kommende Woche Montag auf jeden Fall noch was machen. Aber das sind ja dann alles Verpflichtungen, die dann vielleicht ein, zweimal mit dem Team trainiert haben. Das muss sich ja auch alles integrieren, das muss sich alles finden. Und ich glaube nicht, dass sie nach der Länderspielpause auf einem Niveau sein werden, was auf einmal Bäume ausreißt und Gladbach richtig gefährdet. Klar, Gladbach jetzt gegen den HSV auch nicht überzeugt, kein gutes Spiel gemacht. Aber ich, ja, die letzten Jahre haben auch gezeigt, Bremen hat sich in Gladbach auch immer sehr schwer getan. Letzte Saison hat Bremen 4-1 verloren in Gladbach. Ist irgendwie so ein kleiner Angstgegner von uns. Und ich glaube, dass Gladbach das auch an Spieltag 3 gegen Bremen, egal welche Transfers Bremen noch tätigt, machen wird. Ja. Sander finde ich sehr interessant, der ist definitiv gesetzt. Jo. Weigel soll ja jetzt auch noch abgegeben werden.
Ja.
Also Sander und Reitz sind das zentrale Mittelfeld-Duo bei Borussia Mönchengladbach. Dix haben wir gerade schon gesagt, wenn fit, wird er spielen. Hack war für mich der auffälligste Offensivspieler gegen den HSV. Der sollte auch definitiv seinen Platz sicher haben. Und Gio Reyna ist ja jetzt für die 10 verpflichtet worden. Und der hat schon bekannt gegeben, der möchte so richtig durchstarten und mal wieder richtig Fuß fassen in der Bundesliga. Ich glaube, der ist hoch motiviert. Ich glaube, Seoane kann ihn ganz gut gebrauchen, auch da in der Offensive mit seinen gestalterischen Fähigkeiten. Warum nicht einfach mal einpacken?
5 Millionen oder 5,1 Millionen für einen potenziellen Startelf-Kandidaten bei wirklich interessanten Gladbachern.
Also den würde ich auf die Scoutliste packen für die Länderspielpause. Sehr interessant.
Sofort, ja. Gut, wen sollen wir noch auf die Scoutliste packen? Ein paar Dortmunder haben wir noch. Die spielen nämlich nach der Länderspielpause gegen Heidenheim. Leute. Schützenfest, sage ich dir. Ja, auch immer gut ausgesehen gegen die Heidenheimer. Wen haben wir da in der Abwehr? Ich glaube, ein Gamble mit Brandt, ne, der mir sehr gut gefallen hat. Ja, wir stehen vor einem WM-Jahr. Da siehst du, jetzt kommen sie alle aus den Löchern gekrochen hier. So ein Brandt, ein Gnabry. Die wollen sich jetzt alle hier wieder empfehlen. Ja, brauchen alle einen neuen Vertrag. Ja, die stehen ja auch alle nächstes Jahr wieder auf der Straße und wissen nicht, wie sie ihre Familien ernähren sollen, die Armen. Da würde ich gerne so ein Brandt mal als Gamble in den Raum schmeißen. Was meinst du?
Gehe ich voll mit. Also sein Tor gegen St. Pauli war sehr, sehr schön. Hatte darüber hinaus auch noch 2-3 weitere gute Super. Aktionen. Ja. Würde mich jetzt nicht allzu groß verwundern, wenn er nicht am kommenden Spieltag gegen Union sogar in der Startelf steht oder dann nach der Länderspielpause auch seinen ersten Startelf-Einsatz kriegt. Wäre auf jeden Fall ein Gambit-Spieler, den ich mir mal genauer anschauen würde. Gerade auch, weil Joe Bellingham jetzt gegen St. Pauli nicht wirklich performen oder überzeugen konnte. Und der hat ja auf A10 angefangen. Und das wäre ja genau die Position, auf der Brandt zum Einsatz kommen würde. Also ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass Job rausrotiert und Brandt reinkommt. Mhm.
Genau. Vielleicht in dem Kontext nochmal, wir wollen ja hier nicht nur Empfehlungen für Käufe aussprechen, sondern worauf ihr auch noch aufpassen solltet, ja, in Richtung Länderspielpause. Wir haben es ja gerade schon angekündigt und du hast es jetzt auch gerade schon genannt, das Dortmunder ZM. Da, das wird aber trubelig da. Ne? Wer spielt denn da jetzt? Job? Wer spielt? Sabitzer, spielt Groß, Metscher ist auch noch da, Chukwuemeka kommt jetzt dazu. Wollen die eine zweite Mannschaft aufmachen da in Dortmund für die Bundesliga?
Du brauchst natürlich Breite. Ne? Du brauchst natürlich Breite, wenn du auch im DFB-Pokal in der Champions League eine Rolle spielen möchtest. Das ist klar, aber das macht es umso schwieriger für uns Kickbase-Manager, weil du natürlich nie genau weißt, okay, wer spielt dann unter der Woche im internationalen Geschäft, wer spielt am Wochenende in der Bundesliga. Und du hast die Namen schon genannt, Joe Bellingham, Marcel Sabitzer, Pascal Groß, Felix Metscher und eben jetzt auch neu verpflichtet Kani Chukwuemeka, der ja schon in der vergangenen Rückrunde an den BVB verliehen wurde, wird jetzt fest verpflichtet vom FC Chelsea, ist ein absoluter Wunschspieler von Niko Kovac. Und wenn ein Trainer einen Spieler unbedingt haben möchte, der Verein sich da auch wirklich streckt, diesen Spieler zu kriegen, dann ist das immer ein klarer Fingerzeig, dass der sicherlich auch einiges an Spielzeit kriegen wird, sofern fit. Und dann knubbelt es sich nochmal mehr, ne? Wenn du sagst, okay, Groß und Chukwuemeka sind so die 1A-Lösungen da im zentralen Mittelfeld, wo parkst du dann einen Job, wo spielt dann Sabitzer, sind das dann eher Bankspieler? Ist sehr, sehr viel Kopfschmerz, bin ich ehrlich. Und da würde ich speziell in der Länderspielpause wirklich mich drauf konzentrieren, ob ich nicht da eine wirklich angenehmere Lösung finde mit meinen Dortmunder zentralen Mittelfeldspielern, dass ich nicht vielleicht sage, boah, dass wir diese ganze Rotation, diesen Kopfschmerz, den will ich mir nicht antun. Ich habe hier auf dem Markt eine Lösung, mit der bin ich viel zufriedener von einem anderen Verein. Dann würde ich da wirklich auch den Flip machen.
Ja. Lass uns noch mal ganz kurz auf Augsburg zu sprechen kommen. Also nicht aufpassen, sondern da eine ganz klare Empfehlung. Ja, nach der Länderspielpause spielen die nämlich gegen St. Pauli. Und je nachdem, wie jetzt der zweite Spieltag dann auch abläuft, ja, haben wir da natürlich auch noch ein paar Namen, die wirklich jetzt auch am ersten Spieltag sehr, sehr gut aufgefallen sind. So ein Giannoulis mit dem Treffer. Wolf haben wir ja gerade auch schon gesagt, wo kommt der denn auf einmal her mit seinen 199 Punkten? Jakic hat gut gefallen. Schlotterbeck wieder grundsolide, absolute Rohpunkte-Maschine. Also das sind so, achso, Kühlmühe, ne, auch. Guter Name. Das sind so Kandidaten, wo ich sagen würde, Augsburg während der Länderspielpause auch mit einpacken.
Ja, ganz klar. Noch. Also jetzt gegen Bayern natürlich nicht, aber dann in der Länderspielpause vielleicht dann auch mit sinkenden Marktwerten aufgrund des Bayern-Spiels, kann man die dann günstiger einkaufen, sollte man in der Länderspielpause definitiv auf dem Zettel haben.
Genau. Ja, und wenn ihr dann bitte vom Zettel streichen solltet, bitte, 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 sind die Bremer, ne? Wird eine Punktefalle die nächsten Spieltage.
Ja, Bremen, wirklich, der Kader ist nicht konkurrenzfähig und dann gepaart mit diesem Anfangsprogramm, was ja wirklich knüppelhart ist, da machst du einiges falsch, wenn du wirklich auf Bremer setzt. Also ich glaube, der einzige Spieler, auf den du noch halbwegs setzen kannst, ist Niklas Stark. Vielleicht noch Marco Friedl, aber alle anderen bloß nicht. Bitte mach das nicht.
Du meinst wohl Zetterer und nicht Friedl.
Auch das, es passt doch so ins Bild, oder?
Passt einfach perfekt, ne? Diese geile Geschichte da, so lustig, ey. Naja. Okay.
Ja, aber das ist wirklich kein anderer Spieler ist aktuell im Bremer Kader auch nur ansatzweise Kickbase-relevant. Also von denen müsst ihr euch schnellstens trennen. Und wenn ihr euch dann da wirklich ein Oppi von St. Pauli reinholt oder so, wo ihr sagt, hey, St. Paulianer, die will ich doch nicht im Team haben. Ja, aber Bremer wollt ihr auf keinen Fall im Team haben. Also wirklich, da setze ich auch die Bremen-Brille ab. Da muss ich wirklich objektiv an die Sache rangehen und das ist nichts. Punkte kriegt ihr da nicht.
Aber was ihr jetzt bekommt in der nächsten Kategorie und unserer letzten, der vierten Kategorie, ist Namen und Punkte Predictions. Das ist meine neue Lieblingskategorie. Boom or Bust. Boom or Bust. Jetzt müssen wir ein bisschen was erklären, Simon.
Sehr gerne, ja, müssen wir. Ist eine neue Kategorie, die wir mit reingenommen haben, auch auf Wunsch der Community. Denn in der Boom- und Bust-Kategorie wollen wir euch Spieler vorstellen, von denen wir glauben, dass sie am kommenden Spieltag boomen werden, sprich sehr, sehr gut performen werden. Da geben wir euch dann Namen mit an die Hand, da geben wir euch aber auch Punkte-Predictions mit an die Hand und eben das genaue Gegenteil, also Bust-Spieler. Also welche Spieler haben am kommenden Spieltag wirkliches Bust-Potenzial? Wo solltet ihr aufpassen? Welche Spieler solltet ihr vielleicht upgraden, weil die Gefahr laufen, nicht gut zu performen? Aber diese ganzen Empfehlungen sind auch für eure diversen Challenges, allen voran natürlich auch für die Punkte-Lieferanten-Championship, dass ihr da auch so ein Gefühl kriegt, welche Spieler soll ich aufstellen, welche nicht.
Wunderbar. Ich hätte es nicht besser erklären können, mein Bester. Sehr gut. Und dann ganz zum Schluss nochmal, ein Stück weit, passt ja auch zum Boomer-Bust, ja, unser Fokusspieler-Duell. Ja, da wollen wir natürlich auch nochmal drauf eingehen, denn neben diesen ganzen Punkte-Lieferanten-Challenge und Community-Ligen und so weiter und so fort, haben wir unsere persönliche Challenge, du und ich. Und da fragen wir ja immer unsere Community im Discord-Channel nach den Parametern, nach den Qualifikationsmerkmalen, ja, dieses Duells. Und vielleicht schon mal vorab, bevor wir gleich einsteigen in Boom or Bust. Das Fokusspieler-Duell ist wie ausgegangen jetzt für den ersten Spieltag?
Haben wir schon? War der erste Spieltag schon? Haben wir schon eins gehabt?
Oh, Ratte! Ich fange da wieder an, wo ich aufgehört habe, ja. Dich in Grund und Boden zu managen. Wir haben die Community gefragt, was könntet ihr euch vorstellen? Ja, Thema zum ersten Fokusspieler-Duell. Und da gab es die interessante Vorgabe der Transfers in die Bundesliga beziehungsweise innerhalb der Bundesliga. Ja, also quasi die
Neuverpflichtungen,
Neuverpflichtungen, genau. Und du als Vorjahresverlierer durftest den ersten Aufschlag machen und hast dich für Job entschieden. Und wie er performt hat, wissen wir jetzt alle. Ich habe mich für Doan entschieden und führe somit 1-0. Ja, so.
Glückwunsch.
Jetzt kommst du.
Ruh dich nicht drauf aus. Ja, also ich durfte den Anfang machen. Ich dachte, Joe Bellingham wird definitiv starten gegen St. Pauli. Hab auf die Worte von Mats von Create Football aus der Episode vor ein paar Wochen gehört und hab mir gedacht, boah, ja, Ruhepunkte, die werden da schon von alleine kommen. Ey, und dann spielt Dortmund da irgendwie wieder so eine Grütze zusammen am Millerntor und er wird auch noch zu allem Überfluss nach der ersten Halbzeit ausgewechselt. Da war es dann endgültig durch. Doan hat ja schon nachmittags am Samstag vorgelegt und schon krass performt. Das war dann schnell durch das Ding, nicht mehr annähernd spannend. In dem Sinne 1-0 für dich. Glückwunsch auf jeden Fall auch. Hast du gut gemacht, ein gutes Näschen bewiesen. Hoffe natürlich, dass ich jetzt mit dem zweiten Fokusspieler-Duell ausgleichen kann. Und du hast schon angesprochen über den Discord-Channel, da gibt es einen Fokusspieler Kanal, da dürft ihr eure Ideen reinschreiben, unter welchen Parametern wir den Fokusspieler auswählen. Diese wählen wir dann aus aufgrund der Parameter und dann gibt es die wahrscheinlich Donnerstag, Freitag zur Abstimmung sowohl auf Discord als auch auf unserem Instagram-Profil punktelieferanten.podcast zur Abstimmung. Da könnt ihr dann gucken, okay, mit welchem Pick geht ihr eher, mit dem von Melo oder mit dem von mir und dann schauen wir nächste Woche natürlich auch wieder drauf, wer denn dieses Duell für sich entscheiden konnte.
Es sei euch gesagt, geht immer lieber mit Melo, da seid ihr auf der sicheren Seite.
Oh.
So, wer ist denn jetzt hier auf der sicheren Punkteseite? Wir haben 6 Namen vorbereitet. Sollen wir die mal abwechselnd durchgehen?
Let's go.
Willst du anfangen?
Ja, der erste, wir widmen uns erst den Boom-Spielern, also Spieler, von denen wir überzeugt sind. Mhm. Am kommenden Spieltag und der erste Name auf unserer Sechserliste ist Sinani von St. Pauli. Hat per Elfmeter gegen Borussia Dortmund getroffen, wirklich ordentlich abgerissen, was Punkte angeht. Und ich glaube, dass der auch echt ein gutes Punktepotenzial besitzt am kommenden Freitagabend im Hamburger Derby gegen den HSV. Ist, glaube ich, ein super geiles und super spannendes Spiel, wo sowohl der HSV als auch St. Pauli, glaube ich, gutes Punktepotenzial in Kickbase besitzen. Sinani als Spielgestalter auf der 10 ist da so einer, der wirklich so dieses Bindeglied zwischen Defensive und Offensive gibt bei St. Pauli absolut gesetzt. Und er schießt eben halt auch die Elfmeter und viele Standardsituationen, was auch nochmal ein größeres Punkteversprechen mit sich bringt. Ich sage, oder wir sagen, 150 plus Punkte sind gegen den HSV auf jeden Fall drin und den solltet ihr auf dem Zettel haben. Ist auch ein Spieler, der noch relativ günstig ist. Das heißt, wenn ihr den in den Challenges aufstellt, wird er auch nicht allzu viel von eurem Budget fressen.
Ja, ich mit meinem zweiten Pick bleibe auch in St. Pauli und da geht mir der Pinnstief, Alter. Freitagsflutlicht. Stadtduell nach Jahren, gefühlt Jahrzehnten. Ja. Und ich sage Smith. 150 plus Punkte gegen den HSV. Höchstwahrscheinlich auch schon wieder irgendein Kopfball oder so ein Ding, was er da reinballert. Rohpunkte-Maschine schlechthin. Wird top motiviert sein, so wie alle Paulianer, ganz klar. Aber den auf jeden Fall mit auf dem Zettel haben, genauso wie Sinani, du es ja auch schon gesagt hast. Die Leute, die haben Blut geleckt, die wollen gegen HSV gewinnen. Und so ein Smith hat mindestens die 100 safe, wenn er jetzt noch Scorer mitliefert, dann eher in Richtung 150 plus Punkt Potenzial.
Ja. Also wenn er nicht gerade einen Elfmeter verursacht, dann kratzt er immer am grünen Balken. Ja, genau. Ja, ne, wenn er nicht gerade einen Elfer verursacht, kratzt er immer an den grünen Balken. Und davon gehen wir gegen den HSV auch definitiv von aus. Auf Platz 3 haben wir zwei Leverkusener, die jetzt gegen Hoffenheim...
Lange diskutiert, ne?
Da haben wir lange diskutiert.
Muss ich jetzt schon mal sagen. Ich gebe dir gleich mein Statement dazu.
Da habe ich so ein bisschen meine Ellbogen ausgefahren und mich durchsetzen können, liebe Community. Aber auch wenn Medo gerade gesagt hat, lieber auf ihn hören, er hat nicht immer recht. Deswegen hört bei diesen beiden Namen auf jeden Fall auf mich. Zwei Leverkusener, die jetzt am vergangenen Spieltag gegen Hoffenheim wirklich sehr, sehr schlecht performt haben. Ich glaube, zusammen nicht mal 60 Punkte erreicht haben. Und die Rede ist von Robert Andrich und Patrick Schick. Die werden definitiv gegen Bremen in der Startelf stehen. Bremen zu Hause seit Jahren wirklich nicht gut. Ich habe eben schon eine ganze Menge zu Bremen gesagt, zu dem Kader, zu dem Ganzen drumherum auch. Das sieht einfach nicht gut aus und ich glaube, dass Leverkusen wirklich sehr, sehr viele Punkte in Kickbase gegen Bremen machen wird am kommenden Spieltag und dazu zählen eben auch Andrich und Schick als klare Starter. Ich glaube, dass Schick auch scoren wird gegen Bremen. Mindestens ein Tor. Ich glaube, dass Andrich viele Rohpunkte sammeln wird, dass der viel Ballbesitz haben wird, dass er vielleicht aber auch mal aus der Distanz draufhält. Also ich glaube schon, dass der da definitiv auf seinen grünen Balken kommt. Und ich gehe sogar noch weiter und sage, beide Spieler 200 plus Punkte. Tendenziell eher wahrscheinlicher bei Schick, aufgrund der Scorer, die ich voraussage. Aber ich glaube, auch Andrich kann an den 200 Punkten kratzen, sofern Leverkusen zu Null spielt. Also ich glaube, er braucht schon den zu Null-Bonus. Aber ja, ich glaube, dass N'Djimma gegen Frankfurt da so eine kleine Unaufmerksamkeit ausnutzen konnte. Wenn Leverkusen 90 Minuten konzentriert bleibt, sage ich, Bremen wird kein Tor schießen. Und dann hat Andrich auch seinen zu Null-Bonus.
Punkt. Argument zählt, weil sie gegen Bremen spielen. Aber ich glaube, dass Schick echt eine schwere Saison vor sich haben wird. Ich bin da gar nicht überzeugt.
Ja, erster Spieltag. So, ich will mich zu weit aus dem Fenster lehnen.
Lass mich bitte Lügen strafen. Wir kommen zu Platz 4. Was heißt Platz 4? Einfach zum vierten Namen. Da bin ich super, super confident, dass dieser Junge seine Breakthrough-Season diesmal haben wird. Ja, hat auch lange genug gedauert. Und den ersten Bruch gab es sofort, als gegen Bayern hieß, Nusa kommt von der Bank oder spielt erstmal nicht, steht nicht in der Startelf. Das hat schon viele, viele Manager und Managerinnen gebrochen. Aber ich sage, Nusa 200 plus Punkte gegen Heidenheim, als er reinkam. Und leider Gottes dieses abgepfiffene Tor, das hat er saustark gemacht. Also der hat auf seiner Seite wirklich richtig Alarm gemacht. Und der ist auch einfach eine Rohpunktemaschine. Ja, wenn er dann spielt, auch teilweise ohne Scorer, immer grüne Balken geliefert. Und wenn er dann noch einen Scorer dazu packt, dann ist er auch teilweise an die 200 Punkte gekratzt. Ja, und in diesem Fall gegen Heidenheim alle Male drin. Ja, Leipzig muss sich jetzt einfach auch wieder berappeln. Und das werden sie auch tun. Die Frage ist, wie gut sie das tun. Und Nusa war für mich einer der Lichtblicke, als er dann eingewechselt worden ist auf seiner Seite.
Gehe ich voll mit. Der hat richtig Schwung gebracht und war in der zweiten Hälfte bester Leipziger in meinen Augen. Und Diomande, den wir noch in der letzten Woche in Himmel gelobt haben, der war unsichtbar in Halbzeit 1. Da war Bakayoko ein Ticken auffälliger, aber der hat auch nie super performt. Also spricht alles dafür, dass Nusa seinen Startelf-Einsatz gegen Heidenheim kriegen wird am kommenden Wochenende. Und ja, der hat immer Impact auch aufs Spiel. Ne? Er ist jetzt nicht der krasse Rohpunkte, aber er sammelt schon auch Rohpunkte. Und ja, natürlich sein großes Problem ist einfach, dass er zu wenig scored. Das ist ganz klar so. Aber wenn Scorer hinzukommen, dann holt er easy seine 200 Punkte in jedem Spiel. Deswegen, gegen Heidenheim hat er eine sehr gute Chance, auch zu scoren. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, das wird er auch tun. Deswegen halte ich 200 plus Punkte für sehr wahrscheinlich. Und alle, die sich Sorgen gemacht haben, dass Nusa es nicht bringt, die können wir, glaube ich, beruhigen.
Entspannt
der
euch.
Wird starten gegen Heidenheim. Ja, ganz sicher.
Genau. So, und dann haben wir noch zwei Namen im Schnelldurchlauf. Bülter und Höhler. Junge. Bülter gegen Freiburg, Höhler gegen Köln.
Genau, also im direkten Duell gegeneinander, aber ich glaube, dass beide ein gutes Punktepotenzial besitzen. Bülter jetzt mit dem entscheidenden Siegtreffer gegen Mainz in der 90. Minute, ist einfach unermüdlich, kann über außen kommen, kann im Sturmzentrum spielen, ist einer, der immer auch die Tiefe sucht. Also super eingebunden im Kölner Offensivspiel, hat glaube ich auch 200 Punkte gemacht in Kickbase, also wirklich dann auch neben seinem Tor auch ganz gut gepunktet. Dann und Höhler. Ich glaube, dass Köln sich ein Tor fangen wird gegen den SC Freiburg und Höhler ist echt so ein eiskalter Stürmer da vorne drin. Irgendwie so ein kleines Kickbase- und Bundesliga-Wunder. Irgendwie denkt man sich so, hey, Freiburg spielt seit Jahren mit Höhler im Sturm. Wer ist das denn? Aber der kommt immer auf seine neuen 10 Saisontore und ich glaube auch irgendwie, dass er gegen Köln eins machen wird.
Mhm. Sehr schön. Kommen wir von den Boom-Spielern zum Abschluss zu den Bust-Spielern. 5 Namen in diesem Fall. Die gehen wir mal im Schnelldurchlauf durch und du kannst mir mal so 2, 3 rauspicken hier. Wir haben Bangula gegen Leverkusen, ja, Amiri gegen Wolfsburg, Job gegen Union, haben wir uns eigentlich schon selber beantwortet, Kramaric gegen Frankfurt und Big Nick, den kleinen Mini, eher Small Nick, gegen Gladbach.
Ja, sehr viele, sehr große Namen dabei. Aber wenn uns das Gefühl sagt, dass die einen schweren Spieltag haben werden, dann müssen wir sie mit auf die Liste nehmen. Bei
Ich sage sogar schwere Spieltage.
Ja, vielleicht bei dem einen oder anderen sogar schwere Spieltage. Ja. Und alles auch mit Blick auf die Länderspielpause, weil wenn die jetzt am kommenden Spieltag schlecht performen, dann sinken die, dann stehen wir alle wieder vor der Frage, halten oder nicht halten, verkaufen, in die Breite stecken, einen anderen Big Boy holen. Das sind wirklich die großen Fragezeichen und ich glaube, alle Besitzer von alle im Bangula, Amiri, Job, Kramaric und Woltemade Besitzer sollten sich definitiv jetzt schon anfangen, Gedanken darüber zu machen, was sie denn mit diesen Spielern anfangen. Bei Mbangula ist klar, gegen Leverkusen brauche ich nicht viel zu sagen, uninteressant, hat jetzt gegen Frankfurt, glaube ich, auch minus 12 gemacht oder minus 20 sogar. Also wirklich nichts an Punkten gebracht. Amiri habe ich eben schon angesprochen bei den Go-To-Teams. Die haben einfach einen straffen Spielplan. Der wird jetzt am Donnerstag als Anführer gebraucht, als Scoring-Maschine auch. Hollerbach ist verletzt. Nebel ist am kommenden Wochenende gesperrt mit seiner roten Karte. Das heißt, über ihn wird alles laufen und ich glaube, dass er dann auch irgendwann müde ist und ihm dann auch die Körner ausgehen und deshalb bin ich nicht so überzeugt davon, dass er gegen Wolfsburg gut performen wird. Joe Bellingham zur Halbzeit ausgewechselt worden, gegen St. Pauli nicht gut gespielt, dann gab es dieses Theater mit seinem Vater, der sich darüber beschwert hat, warum sein Sohn nur so wenig Spielzeit bekommen hat, das wird intern jetzt auch nochmal aufgearbeitet.
Für, ne?
Genau, aber das ist trotzdem auch irgendwie ein Thema, was jetzt da rumschwirrt, was sicherlich nicht zu seinem Vorteil ist, obwohl er nichts dafür kann und ich rechne stark damit, dass er gegen Union nicht starten wird, von daher auch kein gutes Punktepotenzial und Kramaric war jetzt gegen Leverkusen solide, aber jetzt auch nicht überauffällig. Da haben ihm eher Lemperle und Aslani vorne die Show gestohlen und auch Touré auf der Außenposition. Da fiel Kramaric dann schon so ein bisschen ab. Und Ilze hat ja auch schon vor dem ersten Spieltag betont, dass Damar wirklich aufgrund einer starken Vorbereitung ihm im Nacken sitzt.
Yep.
Und ich glaube, dass Kramaric vielleicht rausrotiert, dass Damar den Startelf-Einsatz gegen Frankfurt kriegt, weil es vielleicht matchup-bezogen besser passt oder dass er vielleicht relativ früh ausgewechselt wird, ihm somit dann auch so ein bisschen die Spielzeit fehlt, um wirklich gut zu punkten.
Das glaube ich eher. Genau, das glaube ich
eher. Bin ich vorsichtig, was Kramaric angeht, bin ich echt ganz ehrlich. Und der letzte Woltemade, jetzt gegen Union 90 Minuten durchgespielt, glaube ich 37 Punkte nur gemacht, also Rohpunkte waren da wieder gar nicht. hat sich viel aufgerieben, Körner gelassen.
Ja.
Gladbach ist jetzt auch kein allzu angenehmer Gegner. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei Woltemade, da stockt es. Da stockt es einfach. Und ich bin da skeptisch, dass der jetzt in der Frühphase der Saison wirklich gute Punkte liefert.
Ich hoffe, wir haben Mehrwert geliefert, Simon. Wir sind am Ende. Und jetzt nochmal die allerwichtigste Frage an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Kommentiert, wirklich. Also haut uns das hier um die Ohren. Wenn euch jetzt hier irgendwas an dieser Episode, das ist unsere erste in dieser neuen Struktur, irgendwas nicht gefallen hat, wir sind unglaublich dankbar für eure konstruktive Kritik, ja, die wir uns gerne zu Herzen nehmen, um uns da für die nächsten Spieltage dann auch weiter zu verbessern. Gebt uns das bitte mit. Ja, wenn euch irgendwas gefallen hat, etwas intensiver darüber sprechen, machen wir gerne. Ja, wenn ihr sagt, da habt ihr ein bisschen überzogen oder da seid ihr ein bisschen ausgeschweift oder, ne, also wir sprechen jetzt hier nicht über Döner und über Eistee und Co. Das sollten wir jetzt ganz sicher, das machen wir auch ganz sicher nicht, keine Sorge. Aber gebt uns das mit. Ne? Also wir sind da super, super zufrieden, dann, wenn ihr zufrieden seid.
So sieht's aus. Ich habe mich auf jeden Fall sehr wohlgefühlt in unserer neuen Struktur und konnte für mich selber auch wirklich was mitnehmen und freue mich einfach darauf, jetzt jede Woche mit dir durch die Struktur zu gehen, die Spieltage zu besprechen. Es fühlt sich aber gut an, dass die Saison jetzt läuft und wir so in diesem Weekly Business sind.
Von daher, wir hören uns nächste Woche wieder, ihr Lieben. Ein gutes Managen die Woche über. Lasst es krachen. Bis dahin.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.